Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer.
Und auch die kleinen Zuhörer, die...
Nein, die hast du doch letztens wegreduziert. Jetzt willst aber du doch keine kleinen
mehr. Die will ich aber wieder begrüßen, weil sonst fallen die am Ende noch ab und
dann sehen die Sendung doch, nicht mehr. Dann begrüßt
sie
doch bei den Ungeraten.
Die das Audio-DAT-Signal empfangen.
Du bist mir fast ein bisschen zu laut mit deiner Geschichte hier.
No, das waren doch wenige Sohne.
Wie viele Sohne waren denn das?
Das waren, was weiß ich, 0,1.
0,1 Zone. Wie viel ist denn 0,1 Zone?
Mal Pi, vielleicht auch mal Pi.
Ach, Herr Back. Zone, ich habe heute Morgen erst wieder einen Anruf gehabt. Da wurde ich gefragt, da hat jemand ein Netzteil bestellt mit 0,6 Zone und beschwert sich hinterher, dass es zu laut ist. 0,6 Zone hört sich natürlich sehr wenig an, aber oft weiß man gar nicht, wie viel das ist. Normal wird die Lautstärke mit Phon angegeben. Und Zone ist gar nicht so geläufig eigentlich, obwohl wir haben gehört, dass in einigen Zeitschriften bei Tests auch Zone angegeben wird. Aber diese psychoakustische Größenordnung für die Lautheit, Formelzeichen übrigens N, Groß N, die ist schon 1936 erfunden worden und wie auch immer definiert worden. Von einem Herrn Stevens, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Man versucht ja hier mit Zone das Hörempfinden des Menschen in etwa zu beschreiben. Man geht davon aus, bei 40 Phon und 1 Kilohertz hat man ein Zone. Zone ist nun ein logarithmischer Wert. Und wenn ich also die doppelte Lautstärke habe, doppelte Lautstärke von 40 Phon sind 50 Phon, immer 10 dazu, ist immer das Doppelte, dann sind das 2 Zone. Und wenn ich jetzt 60 Phon habe, dann sind das 4 Zone. Und wenn ich jetzt 70...
Ach, das ist auch beim Bus, wenn ich hier in Köln mit dem Bus fahre, frage ich eine Zone oder 2 Zonen. Hat das da was mit zu tun?
Also, wenn ich irgendwann mal hier Gehalt kriegen sollte, dann wäre das wahrscheinlich Schmerzensgeld. Nur das Problem ist, nach unten sieht das ganz anders aus, denn da geht es nicht mehr linear. Wenn ich also jetzt die Hälfte der Lautstärke habe, also 30 Phon, dann sind das, kann ich das nicht mehr so sagen. Ich muss also nach unten halbieren. Ich mache also, wenn ich sage die Hälfte der Lautstärke, also ein halb Zone, das sind 32 Phon. Und wenn ich ein Viertel Zone habe, dann sind das 25 Phon. Oder ein Achtel Zone, das sind das 25, 19.
Ich meine, es wäre genug. Willst du die Leute verwirren?
Oder nein, was? Das kann man sicherlich. Du hast es ja im Internet nachgelesen irgendwo. Ja. Nur, was ich sagen will, worauf ich hinaus will, wenn also ein Netzteil zum Beispiel einen ganz leisen Lüfter hat, so wie es in der Beschreibung steht, und das hat nur 0,6 Zone, dann sind das immer noch, ich meine mal so Pi mal Daumen, 34 Phon.
Ja. Und das ist relativ laut. Und meine 0,1, die ich zugegeben habe, meine Lautheit? Das ist dann gar nichts.
0,1 ist 10%, ein Achtel, das wäre irgendwo zwischen einem Achtel und einem Sechzehntel. Und das sind Zone. Ja. Zone. Du hast ja von Zone gesprochen. Ja, willst du es jetzt wissen?
Ich glaube, da haben wir. Sag mir das, wie viel Phon?
Irgendwo zwischen 11 und 14.
Ja, das kann man doch wohl aushalten. Also da beschwer dich bitte nicht weiter hier. Aber
ja, wo hast du denn 0,1 Zone?
Ich bin 0,1 Zone.
Ach, du bist 0,1.
Lautheit.
Also die normale Lautstärke, wenn sich zwei Menschen unterhalten, in einem Meter Entfernung, das sind so ungefähr 40 bis 50 Phon. Und das sind 1 bis 2 Zone. Und
willst du dass 0,1. Wir das in der Folge 8 jetzt senden, oder was?
Nein, ich wollte nur sagen, dass so, wenn ich sage 0,6 Zone hat ein Netzteil, das hört sich sehr niedrig an, man soll sich nicht täuschen lassen, dann mal im Internet nachsehen und mal gucken, wie laut es denn wirklich ist und dann holt man sich vielleicht doch ein Netzteil, was irgendwo bei 0,3, 0,2 Zone ist.
Also doch lauter als ich. Und, aber wir machen das ernsthaft in der Sendung weiter.
Sehr ernsthaft, ja.
Und kommen jetzt zum Grid Computing und da muss man auch sehr aufpassen, weil das ist ein schweres Thema. Aber wir gehen jetzt nach Karlsruhe, und zwar in das Grid Computing Center in Karlsruhe. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass so die Kilobyte so langsam der Vergangenheit angehören und auch die Megabyte taugt nicht mehr viel und die Gigabyte, sie sind sehr aktuell. Und Terabyte, also ich persönlich habe schon 1 Terabyte mit MP3-Musik zu Hause und bin aber noch weit weg vor der nächsten Dimension.
Ja, aber
die heißt dann Petabyte. Das sind dann 1000 Terabyte.
Dann lass mich dir gerade mal ins Wort fallen. 500 Terabyte Plattenarrays, 28 Dual 4 Gigabit Fiber Channels, 45 Dual Opteron Server sind bereits installiert und bis 2008 soll der Speicher auf 4500 Terabyte, also 4,5 Petabyte ausgebaut werden. Wo? Das kann ich Ihnen auch sagen. Und zwar im Forschungszentrum Karlsruhe. Am Telefon haben wir Herrn Dr. Holger Marten. Er ist der Leiter der Abteilung Grid Infrastruktur und Service. Und Grid ist unser Thema. Schönen guten Tag, Herr Dr. Marten.
Ja, guten Tag.
Sagen Sie, das sind die riesige Zahlen, wenn man sich das so vorstellt. Es ist gar nicht vorstellbar. Der Wolfgang Back, der jammert nämlich hier jetzt seit einem halben Jahr rum, dass er eine Platte hat mit 1 Terabyte und er kriegt die nicht voll mit Musik. Was machen Sie denn? Was tun Sie denn auf Ihre Platten?
Ja gut, wir arbeiten zusammen in einem Projekt namens WLCG. Das ist das Worldwide Large Hadron Colliding Computing Grid Project. Dabei geht es darum, die wissenschaftlichen Daten auszuwerten, die ab Ende 2007, also ab Ende dieses Jahres, im CERN am Large Hadron Collider anfallen. Und das sind gigantische Datenmengen. Man redet dort von 35 Terabyte pro Tag oder auch 8000 Terabyte pro Jahr etwa.
8 Millionen Gigabyte.
Das wären dann 8 Petabyte.
Ja. Oder 8 Petabyte pro Jahr, richtig.
Was kommt danach? Exabyte.
Exabyte.
Und
man
dann?
Redet auch schon
und
von
dann?
Exabyte, das ist richtig.
Und dann?
Oh, da wird schon schwierig.
Dann kommt Zettabyte.
Zettabyte.
10 hoch 21.
Aber
und dann kommt, als letzte SI-Angabe, kommt dann Jottabyte. Das ist 10 hoch 24.
Also wenn Sie neue Platten kriegen, fragen Sie Wolfgang Back, ja. Er kann Ihnen sagen, wie groß sie sind. Sie sagten 35 Terabyte pro Tag. Sind das die verarbeiteten Daten oder sind das die Daten, die reinkommen?
Das sind zunächst mal Daten, die am CERN erzeugt werden und verteilt werden auf mehrere Grid-Rechenzentren. Die sind aber schon reduziert. Wir haben am CERN künftig 4 Großexperimente laufen. Das sind 4 große Teilchendetektoren, die Bruchstücke der Experimente dort aufnehmen. Und diese Detektoren produzieren pro Sekunde etwa 1000 Terabyte, also 1 Petabyte pro Sekunde. Und das wird online mit Online-Farmen reduziert auf die genannten 35 Terabyte pro Tag.
Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich das so vorstellt. Sagen Sie, Grit, wir haben zwar schon mal in einer Sendung darüber berichtet mit dem Professor Trottenberg, aber vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, was das Grit eigentlich ist, dieses Netz.
Ja, man versteht unter Grid Computing den Zusammenschluss von weltweiten Ressourcen, Computing-Ressourcen, Datenspeichern, auch Messinstrumenten beispielsweise. Man möchte diese Geräte miteinander verbinden und mit einer Software-Ebene versehen, die es ermöglicht, dem Benutzer transparent auf sämtliche Daten zuzugreifen, auf sämtliche Ressourcen zuzugreifen. Wir nennen das eine Grid-Middleware, die dort geschrieben wird, die im Augenblick entwickelt wird und die diese Transparenz ermöglicht.
Das heißt, ich weiß gar nicht, was wo gerechnet wird und ausgewertet und gespeichert wird?
Ja, das ist richtig. Das gesamte System stellt sich für den Benutzer dar wie ein einziger riesiger Supercomputer, der weltweit verteilt ist. Und man hat schon die Analogie geschaffen zum Stromnetz. Man sagt einfach Rechenleistung aus der Steckdose beispielsweise.
Irre, wenn man sich überlegt, was für Entwicklungen das geworden sind. Diese Rechenleistung aus der Steckdose, wie Sie das so sagen. Sagen Sie mal, kann man sich jetzt vorstellen, was damit möglich ist? Wenn ich mir zum Beispiel die Wettervorhersage ansehe, die ist ja immer problematisch. Also bis 3 Tage ist sie relativ sicher, aber darüber hinaus wird sie unsicher und nach 9 Tagen weiß man eigentlich gar nichts mehr. Ist es denn vorstellbar, mit einer solch gewaltigen Rechenleistung auch hier weiter in die Zukunft schauen zu können?
Ich denke, dass es schwierig wird, weiter in die Zukunft zu schauen. Man kann sicherlich lokal die Daten verfeinern, also die lokalen Wetterphänomene besser simulieren und auf diese Weise besser in die Zukunft schauen. Wetterproblematik oder Wetterphänomene sind ja immer abhängig von Anfangswerten, von Anfangsbedingungen und man braucht auch entsprechend feine Messskalen, ja, also feine Abstände der Messinstrumente, um ein vernünftiges Anfangsmodell, eine Anfangskonfiguration zu erzeugen.
Das Gitter der Messdaten oder der Sensoren muss kleiner sein und die müssen besser aufgelöst sein, wenn ich es verstanden habe.
Ich habe mal da eine Zahl gehört, dass 1% bessere Vorhersage 1 Milliarde Dollar kostet.
Mhm.
weil man die Sensoren und das Netz kleiner machen muss. Und
darauf verzichte ich, das lasse ich mir auszahlen. Ja. Wenn Sie jetzt vom LHC sprechen am CERN, kann man versuchen und können Sie von sich aus versuchen, mal unseren Zuhörern klarzumachen, wofür denn das Nutzen bringt? Wem nutzt denn direkt diese massive Rechenleistung und diese Datenverarbeitung, die dahinter steht? Welche Ergebnisse kommen raus?
Ja, wenn wir uns beschränken auf die Experimente am CERN, dann sind das eigentlich fundamentale Fragen der Physik, die dort beantwortet werden sollen. Also zum Beispiel die Frage, welches Teilchen dafür verantwortlich ist, dass die Materie eine Masse hat. Ja, dieses sogenannte Higgs-Teilchen, nach dem man noch sucht, das bisher noch nicht eindeutig nachgewiesen worden ist, für das es aber Theorien gibt. Eine andere Frage ist, warum wir beispielsweise aus Materie und nicht aus Antimaterie bestehen. Es gab zur Zeit des Urknalls, muss es eine Symmetrie gegeben haben zwischen Materie und Antimaterie, und diese Symmetrie muss irgendwo gebrochen worden sein, sodass wir heute sehr viel mehr Materie als Antimaterie sehen. Denn wenn Sie daran denken, Sie können beispielsweise im Labor Materie und Antimaterie erzeugen, aber sobald die sich nahe kommen, zerstrahlt das Ganze als Energie. Also Materie und Antimaterie, solange sie symmetrisch erzeugt werden, vernichten sich gegenseitig zu Energie. Und unsere Welt besteht, wie wir wissen, überwiegend aus Materie. Also das ist auch eine fundamentale Frage der Physik, die dahinter steht.
Also nur noch ein kleiner Rest, der übrig geblieben ist, von der Asymmetrie.
Richtig.
Wenn man sich diese Entwicklung der letzten Jahre ansieht, das sind ja gewaltige Sprünge. Nicht nur in der Speicherkapazität, auch in der Rechenleistung der einzelnen Rechner. Und jetzt durch die Zusammenschaltung über das Grid ist es ja weiter explodiert. Sind Sie eigentlich weiterhin so daten- und speicherhungrig? Wird es weitergehen, dass wir noch höhere Rechenleistungen brauchen, um diesen grundsätzlichen Fragen in der Natur, in der Physik näher zu kommen?
Ja, ich glaube schon, dass es fast ein Grundgesetz der Physik ist, dass man jeden Rechner, den man bauen kann, auch ausnutzen kann. Die Entwicklung in der Wissenschaft geht dahin, dass man zu immer feineren Details geht, dass man immer größere Integration verschiedener physikalischer Prozesse hat. Wenn Sie beispielsweise Wetterphänomene nehmen, dann ist der nächste Aspekt, wenn Sie Flutsimulationen machen wollen oder Katastrophensimulationen machen wollen, dass Sie Messdaten aus Wetterphänomenen zusammenbringen mit Wettervorhersagen und dann als nächstes die Wettervorhersagen, also die vorhergesagten Niederschlagsmengen zusammensetzen mit Simulationen für Flutkatastrophen, um dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen für Katastrophenschutz beispielsweise, für den Einsatz von Katastrophenschutz. Also wir sind eigentlich in der Lage, fast jeden Rechner beliebig auszunutzen.
Ich habe eben lange Zeit nichts gesagt, weil ich viel darüber nachgedacht habe, woher weiß eigentlich die Natur das alles? Die hat doch gar nicht so einen großen Rechner, so einen schnellen Rechner. Und die weiß, dass es ein Higgs gibt?
Ja.
Woher weiß sie das?
Woher weiß sie das? Das ist eine gute Frage.
Ohne Rechner?
Ohne Rechner.
Das machen wir in unserer Philosophie-Sendung, Wolfgang. Ich hoffe, dass wir mit Ihrer Hilfe, Herr Dr. Martin, bald wissen, ob es da irgendeine universelle Wechselwirkung gibt, die die vier bekannten fundamentalen Kräfte miteinander vereint. Ja. Und danke Ihnen für das Gespräch. Ich würde am liebsten bei Ihnen einfach mal vorbeischauen. Vielleicht tue ich es auch mal.
Wegen der vier großen Platten, oder?
Nein.
Bringst du mir eine mit?
Nein, ich bring dir keine Platte mit. Du hast genug. Du willst doch nur Musik drauf tun. Schönen Dank nach Karlsruhe. Schönen Tag noch.
Ja, danke schön. Wiederhören.
Als wir vor 14 Tagen Professor Fitzmann in der Sendung hatten, den Professor aus Dresden, der sich sehr gut auskennt mit Sicherheitslücken, da ist uns aufgefallen, wir können ja weiterreden mit ihm. Und zwar wollen wir jetzt mal wissen, Biometrie und Datenschutz, wie hängen die eigentlich zusammen? Passt das eigentlich so, dass der Datenschützer da ganz zufrieden damit sind, was man damit alles machen kann?
Wenn immer ich den Körper von jemandem vermesse oder sein Verhalten, sein unbewusstes Verhalten, ermittle ich im Grunde medizinische Daten. Und wir wissen nicht, zumindest wissen wir ungenügend, welche Daten sich in diesen Messungen noch verbergen. Also ich gebe mal Beispiele für Dinge, wo wir glauben, dass wir die heute gut wissen. Wenn Sie den Augenhintergrund von jemandem messen, sehen Sie, wie viel Alkohol hat der in den letzten 48 Stunden getrunken. Wenn Sie Fingerabdrücke nehmen, sagen zumindest manche wissenschaftlichen Artikel, erhalten sie auch Daten über homosexuelle Neigung. Das heißt also, so biometrische Merkmale, die jetzt nicht zu dem Zweck abgenommen werden, zu gucken, wie viel Alkohol hat jemand getrunken oder welche sexuellen Vorlieben hat er, enthalten weitere Informationen, die vielleicht am Anfang auch noch gar nicht bekannt wird, am Anfang gar nicht genutzt wird, die aber zunächst mal miterfasst wird und selbstverständlich, wenn man es mal verstanden hat, dass sie da ist, auch für die verschiedensten Zwecke genutzt werden kann. Und jetzt kriegen wir den ersten Querbezug. Wenn jetzt die Biometrie, das einzelne Merkmal, relativ unsicher ist, man also mehrere Merkmale gleichzeitig abgreifen wird, dann steigert das natürlich unser Datenschutzproblem. Weil jetzt gucke ich sozusagen tief ins Auge. Jetzt nehme ich den Fingerabdruck. Jetzt kann ich beim Nehmen des Fingerabdrucks den Hautleitungswert messen. Also gucken, schwitzt der gerade? Also in welchem psychischen Zustand ist der jetzt? Also diese Datenschutzprobleme sind einfach auch nochmal da und werden kaum behandelt und führen vermutlich langfristig nicht unbedingt dazu, dass das Ganze gute Akzeptanz findet. Mhm.
Ja, ja, aber die Sache da, wie die Sie eben sagten, mit dem Fingerabdruck und sexuelle Neigung daraus lesen, das ist für mich neu. Gibt es das wirklich?
Ja, also man muss dazu sagen, also ich bin jetzt kein Experte für genau diese Frage. Also ich werde mich jetzt nicht positionieren, ob das so ist oder nicht. Ja. Es gibt darüber wissenschaftliche Literatur, wo die Leute sich streiten. Mhm. Und an der Stelle vielleicht nochmal klar gesagt, wer hat denn die Beweislast? Also die Beweislast, dass ich aus einem biometrischen Merkmal nichts rauslesen kann, was den Datenschutz in Frage stellt. Die Beweislast hat derjenige, der das biometrische System einführen will. Und nicht derjenige, der dasteht und sagt, also bitte denkt, bevor er einführt, mal nach. Also die Beweislast hat derjenige, der in der Welt was ändern will und nicht derjenige, der vor einer Änderung warnt.
Haben Sie das, was Sie uns jetzt gesagt haben, auch alles in Berlin erzählt?
Ach nein, so viel Zeit hat man nicht. Ne? Also in dem Bundestagsausschuss, Innenausschuss des Bundestages, hatte ja jeder der Sachverständigen 5 Minuten Zeit, seine Position zu vermitteln. Da habe ich alle diese oder praktisch alle Dinge, über die wir jetzt geredet haben, natürlich nicht sagen können.
Ja, ist eigentlich schade.
Ja, das ist aber so. Ich meine, man muss akzeptieren, dass Parlamentarier haben auch nur begrenzt viel Zeit.
Gut.
Was ich schade finde, aber auch wiederum verstehen kann natürlich, es hat zwischen den Sachverständigen dort keinerlei Diskussion gegeben, weil die Regel sieht ja so aus, jeder präsentiert, was er zu sagen hat und danach fragen die Parlamentarier. Es gibt kein Fragerecht eines Sachverständigen an einen anderen Sachverständigen. Und das führt leider dazu, dass zwar so eine Anhörung in sehr freundlicher Atmosphäre stattfindet, also man ist sehr höflich miteinander, ist sehr lieb, man kriegt sich nicht in die Haare, aber manchmal wäre es gut, man würde sich jetzt gegenseitig ins Kreuzverhör nehmen können, dann wäre vielleicht die Atmosphäre nicht mehr ganz so nett und ganz so freundlich, aber es würde einige Sachverhalte besser klären.
Ja, für mich bedeutet das, dass die Unsachverständigen nun entscheiden müssen, welcher Sachverständige mehr Recht hat.
So ist das.
Ja. Eigentlich die Frage, die mich dazu gebracht hat, Sie einzuladen hier bei uns in die Sendung, die haben wir gar nicht besprochen. Und zwar, glauben Sie wirklich, dass es möglich sein wird, mit einem sogenannten RFID-Chip, dass man personalisierte Bomben bauen kann? Dass also, wenn ich mit meinem Pass da in die Nähe komme, dann die Elektronik erkennt, da ist er ja, der Typ, den möchte ich eigentlich in die Luft jagen und einen Batsch macht's dann?
Also die Frage, dass das geht, wenn Sie genügend nah an die Bombe herankommen, also an das Lesegerät der Bombe herankommen, diese Frage ist völlig unstrittig.
Ja.
Also da sind sich alle einig, wenn Sie mit Ihrem neuen Reisepass, ohne dass Sie ihn in eine Schutzhülle stecken, die jetzt elektromagnetische Felder hemmt, solche Dinge kann man sich schenken lassen von verschiedenen Datenschutzbeauftragten, wenn Sie da nah genug rankommen, das heißt 15 bis 25 Zentimeter nah rankommen, dann sind sich alle Leute einig, dass man solche Bomben bauen kann.
Und es ist so, dass auch die Keys, die da notwendig sind, um das zu entschlüsseln, dass es die schon, dass das also quasi geknackt ist.
Sie brauchen für die sogenannte Basic Access Control, und das reicht, um sozusagen den Namen auszulesen, das Geburtsdatum, Sie brauchen an der Stelle keine Schlüssel. Genauer gesagt, also damit man jetzt einfach noch erklärt und nicht nur Behauptungen hinstellt, weil Behauptungen haben wir genug gehört an der Stelle, man braucht die Erklärung. Wenn man den Funkchip dazu bringen will, dass er reagiert, dann muss man Daten kennen, die optisch im Pass stehen. Also man muss sozusagen für die jeden Pass eine für diesen Pass spezifische Anfrage stellen. Und wenn ich jetzt eine personenbezogene Bombe bauen will, dann ziele ich ja genau auf ein oder wenige Personen, deren Daten, deren Passdaten ich dann natürlich kennen muss. Aber bitte, in ein Land muss ich einreisen, da werden Passdaten abgenommen.
Automatisch.
Oder ich übernachte in einem Hotel, da geben wir standardmäßig unseren Ausweis ab. Oder manche Leute schicken sogar eine Ausweiskopie an irgendeinen Mobilfunkprovider. Also bitte, an diese Daten ranzukommen von Leuten, die ein Ziel sind für sowas, ist kein Problem. Wenn man diese Daten hat und wenn man sich dann dem Sensor, dem Funksensor, bis auf 25 Zentimeter nähert, bestreitet niemand, dass das geht. Und die Diskussion geht jetzt über zwei Dinge. Wird es zukünftig mit künftiger Technik möglich sein, es von größerer Entfernung als 25 Zentimetern aus zu tun? Das ist strittig, das ist eine wissenschaftliche Frage. Da kann man einfach nur warten, wie entwickelt sich die Technik, und immer gut aufpassen. Und die zweite Frage ist, ist 25 Zentimeter ein relevanter Abstand oder ist das so ineffektiv, weil halt sozusagen das Opfer so nah an die Bombe heran muss, dass andere Methoden, Bomben zu zünden oder Leute um die Ecke zu bringen, effektiver sind.
Mhm.
Und an der Stelle ist mein Argument, diese RFID-Chips in Pässe zu tun, das heißt also Datenübertragung mit Pässen per Funk zu machen, im Gegensatz zu kontaktbehaftet, ist eine unter Sicherheitsaspekten sträflich unsinnige Idee. Und das BSI hat sich viel Mühe gegeben mit Basic Access Control und Extended Access Control aus dieser schlimmen Situation noch zu retten, was zu retten ist. Also so gut zu machen, wie geht. Aber es bleiben halt Lücken, wie jetzt gerade geschildert. Und aus meiner Sicht ist es einfach sträflich, Bürgern ein zusätzliches Risiko aufzuladen, wenn man es hätte vollständig vermeiden können durch kontaktbehaftete Lösungen. Und deswegen habe ich das entsprechend laut und vernehmlich gesagt. Mhm. Ich muss für mich sagen, wenn Sie mich jetzt nach einer Wertung fragen, finde ich das Problem mit der personenbezogenen Bombe gezündet über diese Funkchips schlimmer. Oder die Fingerabdrücke und dass ich jetzt Fingerabdrücke habe, nachbauen kann, falsche Spuren an Tatorten hinterlassen und so weiter. Was finde ich schlimmer? Dann ist ganz klar die Aussage schlimmer, die Fingerabdrücke sind das Problem. Aber bitte, die Bild-Zeitung hat dann entschieden, okay, wir schreiben lieber über die personenbezogene Bombe, ist leichter zu verkaufen.
Sie haben das Spektrum dessen, was bei mir an Argumenten gegen die Biometrie, die biometrische Erfassung spricht, wesentlich erweitert. Und ich glaube, ich werde mir überlegen, ob ich mir überhaupt nochmal einen Pass zulegen werde.
Und ich möchte gerne wissen, wie laufen Sie dann mit Ihrem Pass in Zukunft herum, mit Aluminium umwickelt oder war der vorher in der Mikrowelle?
Eine gute Frage und die ehrliche Antwort lautet, ich weiß es nicht.
Okay.
Also ich werde ihn zunächst mal sicherlich in Alu stecken und man wird einfach mal sehen müssen, wie sich dann der Umgang entwickelt mit Pässen, die als Papierdokument weiterhin intakt sind und von daher als Dokument gültig sind, und den Einreisemodalitäten in Länder. Und wenn das Ergebnis ist, wenn der Chip nicht funktioniert, dann keine Einreise, ist zwar ein gültiges Dokument, wird auch nicht in Frage gestellt nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, aber man kommt halt damit trotzdem nicht in das Land oder nur in das Land mit sehr vielen Schikanen, dann ist es wahrscheinlich nicht besonders klug, den Pass in die Mikrowelle zu legen.
Ja.
Und wie sich das entwickelt, das würde ich eigentlich gerne abwarten, bevor ich ihn in die Mikrowelle lege.
Ich glaube, nach Amerika kommen sie dann nicht mehr rein. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden das noch öfter machen müssen.
Zumindest sind wir sehr nachdenklich zurückgeblieben jetzt.
Danke.
Bitteschön.
Immer öfter hört man in den letzten Monaten Ubuntu.
Ich lese das ja auch in den vielen E-Mails, dass die Leute unheimlich zufrieden damit sind.
Mhm. Ubuntu ist jetzt mit einer neuen Version gekommen, mit der 7.04.
Also Ubuntu, muss man mal dazu sagen, wenn es nicht jeder weiß, ist eine Linux-Distribution.
Mhm. Und 7.04 hört sich irgendwo so krumm an und dennoch hat die einen gewaltigen Sprung gemacht. Feisty Fawn heißt diese Version. Weißt du, was das heißt?
Lebendiges Rickets.
Ja, lebhaftes Rehkitz. Ja, schon ein merkwürdiger Name, aber dieses Ubuntu als Linux-Distribution, muss man ganz klar sagen, ist zurzeit wohl mit das, was am einfachsten für den Einsteiger ist. SUSE ist da sicherlich auch eine gute Geschichte, aber das hier gibt es als Live-Version.
Und Knoppix?
Genau wie Knoppix, auch das als Live-Version. Da steckt man die CD rein und in der Regel läuft alles, wenn man den Rechner hochfährt, einschaltet. Und man kann dieses auf dieser Live-CD natürlich auch später, wenn man will, installieren. Neu sind einige Sachen. Es gibt ja bei Linux Probleme, dass die Lizenzen für bestimmte Codecs nicht mitgeliefert werden und man muss die später von Hand nachinstallieren. Den Jungs von Ubuntu ist es wohl gelungen, da irgendwie einen Weg zu finden. Da werden die gleich mitgeliefert.
Auch bei DVD?
Weiß ich, kann ich dir nicht sagen, ob das auch ist, aber ich glaube schon. Eine andere Geschichte ist XP. Wenn du XP auf deinem Rechner hast, dann kann dieses Ubuntu Einstellungen daraus übernehmen.
Also Kontakte und alles?
Ja, so Benutzerkonten, Bookmarks, Kontakte vom Instant Messenger. Und das geht auch alles automatisch.
Und Vista?
Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch etwas zu neu, denn dieses Ubuntu in dieser Version ist ja nun eine zeitlich parallele Entwicklung gewesen. Möglicherweise wird es da was geben, aber kann ich nichts dazu sagen. Der Kernel, der da mitgeliefert wird, das heißt also der Betriebssystemkern, das ist eine 2.6.2.0 Version und es sind verschiedene grafische Oberflächen dabei. Es ist GNOME 2.18, KDE 3.56 dabei, die ganze Visualisierungsunterstützung, Serverversion und so weiter. Also es ist etwas, was man sich ansehen sollte, was man sich ansehen kann und was für den Einsteiger vielleicht die Möglichkeit bietet, mal so ein bisschen in Berührung mit Linux zu kommen. In der Regel heißt es also Silberling rein, Rechner einschalten und in vielen Fällen läuft es dann schon.
Es soll ja so ein bisschen so aussehen wie Windows, es soll nicht weit weg sein. Vom Feeling her.
Ja, und das liegt ja jetzt an der grafischen Oberfläche. Also zum Beispiel der KDE, den kannst du so einstellen, dass er nahezu identisch aussieht.
Da wie viele MBs sind das?
Weiß ich nicht. Das ist relativ...
Kann man aber laden?
Ja, natürlich.
Mit einer guten DSL-Flat.
Ja, das kann man sich einfach runterziehen. Kostet? Und kann nichts. Es ist ja kostenlos, aber nicht umsonst. Das garantiere ich ja. Also wer möchte, sollte sich einfach mal diese Distribution ansehen. Sie ist meiner Meinung nach empfehlenswert und weil sie nichts kostet, ist es ja nun auch nicht schlimm, wenn sie einem nicht gefällt. Man hat ja kein Geld zum Fenster rausgeworfen. Mhm. Ich denke...
Das war's. Dann B-U-B. Ich kriege E-Mails mit B-U-P.
Ja, ich auch.
Bit über behalten.
Weiß ich nicht, vielleicht eine Mischung von den alten Bundesbahnen. Die hatten ja LÜP.
Was war das denn?
Länge über Puffer. Das ist ja wieder was ganz anderes. Irgendjemand hat da vielleicht etwas durcheinander gebracht.
Ja, also mehrere haben mit P geschrieben. Also das haben wir irgendwo nicht historisch nicht gut gemacht irgendwo. Also bitte überbehalten, mit überbehalten. Ich wollte es ja nicht mehr sagen. Also büb.
Also
und büb. Daumen hoch.
Und täterete.
Zicke zack. Ruckzuck und toi toi toi.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.